Aus dem Lehrbuch, 12. Kapitel, eine Allegorie. Ich lege hier meinen Lesern eine Allegorie vor, die das Gesetz des göttlichen Gemüts und die vermeintlichen Gesetze der Materie und der Gesundheitslehren veranschaulicht. Eine Allegorie, in der der Einspruch der christlichen Wissenschaft den Kranken heilt. Angenommen, ein mentaler Fall stünde zur Verhandlung, so wie Fälle vor Gericht verhandelt werden. Ein Mensch ist angeklagt, weil er sich eines Leberleidens schuldig gemacht hat. Der Patient fühlt sich nicht wohl, er grübelt und der Prozess beginnt. Der persönliche Sinn ist der Kläger. Der sterbliche Mensch ist der Angeklagte. Die falsche Auffassung ist der Anwalt des persönlichen Sinnes. Die sterblichen Gemüter, die Pharmakologie, die Anatomie, die Physiologie, der Hypnotismus, der Neid, die Habgier und der Undank sind die Geschworenen. Der Gerichtssaal ist mit interessierten Zuschauern gefüllt und Richter Medizin ist der Vorsitzende. Die Beweisaufnahme für die Anklage wird eröffnet. Ein Zeuge macht folgende Aussage. Ich vertrete die Gesundheitsgesetze. In bestimmten Nächten war ich anwesend, als der Gefangene oder Patient bei einem kranken Freund wachte. Obwohl ich die Oberaufsicht über die menschlichen Angelegenheiten habe, wurde ich bei diesen Anlässen persönlich gekränkt. Mir wurde gesagt, ich hätte zu schweigen, bis ich bei diesem Prozess aufgerufen würde, bei dem ich über den Fall aussagen dürfe. Unter Missachtung meiner Regeln wachte der Gefangene die ganze Nacht hindurch, jede Nacht bei dem Kranken. Wenn der kranke Sterbliche durstig war, gab der Gefangene ihm zu trinken. Während der ganzen Zeit ging der Gefangene seinen täglichen Arbeiten nach, nahm in unregelmäßigen Abständen Nahrung zu sich und ging manchmal unmittelbar nach einer schweren Mahlzeit schlafen. Schließlich beging er das Leberleiden, was ich für strafbar halte, insbesondere da auf dieses Vergehen die Todesstrafe steht. Darum verhaftete ich den sterblichen Menschen im Namen des Staates, nämlich des Körpers, und warf ihn ins Gefängnis. Zur Zeit der Verhaftung ließ der Gefangene die Physiologie, die Pharmakologie und den Hypnotismus herbeirufen, damit diese seine Bestrafung verhinderten. Sie kämpften einen langen Kampf. Die Pharmakologie hielt am längsten stand, aber schließlich ergaben sich mir den Gesundheitsgesetzen alle diese Hilfskräfte und es gelang mir, den sterblichen Menschen so lange in strengen Gewahrsam zu nehmen, bis ich ihn freilassen würde. Der nächste Zeuge wird aufgerufen. Ich bin die belegte Zunge. Ich bin mit einem pelzigen Belag überzogen, der mir in der Nacht des Leberanfalls aufgelegt wurde. Die krankhafte Sekretion hypnotisierte den Gefangenen, ergriff die Herrschaft über sein Gemüt und machte ihn mutlos. Ein anderer Zeuge tritt in den Zeugenstand und sagt aus. Ich bin die gelbliche Haut. Seit der Nacht des Leberanfalls bin ich abwechselnd trocken, heiß und kalt. Ich habe meine gesunde Farbe verloren und bin unansehnlich geworden, obwohl diese Veränderung durch nichts verursacht wurde, was ich zu vertreten hätte. Ich nehme tägliche Waschungen vor und verrichte meine Funktionen wie immer, aber ich bin meines guten Aussehens beraubt worden. Der nächste Zeuge sagt aus. Ich bin der Nerv, der Staatsbeauftragte für den sterblichen Menschen. Ich bin eng befreundet mit dem Kläger, dem persönlichen Sinn, und weiß, dass er wahrhaftig und aufrichtig ist. Wohingegen der sterbliche Mensch, der Gefangene hier vor Gericht, imstande ist, unehrlich zu sein. Ich war Zeuge des Verbrechens, des Leberleidens. Ich wusste, dass der Gefangene es begehen würde, denn ich übermittle die Nachrichten aus meiner Wohnstätte in der Materie, mit anderen Worten aus dem Gehirn, an den Körper. Ein anderer Zeuge wird vom Gericht des Irrtums aufgerufen und sagt: Ich bin die Sterblichkeit, der Regierungschef der Provinz Körper, in der der sterbliche Mensch wohnt. In dieser Provinz gibt es eine Verordnung über Krankheit. Sie lautet: Derjenige, bei dem Krankheit gefunden wird, soll als Krimineller behandelt und mit dem Tode bestraft werden. Der Richter fragt, ob es möglich sei, dass der Mensch, wenn er seinem Nächsten Gutes tut, krank werden, die Gesetze übertreten und Strafe verdienen könne, und der Regierungschef Sterblichkeit bestätigt das. Ein anderer Zeuge tritt in den Zeugenstand und sagt aus: Ich bin der Tod. Kurz nach der Meldung über das Verbrechen wurde ich vom Beamten der Gesundheitsbehörde herbeigerufen, der erklärte, der Gefangene habe ihn misshandelt und meine Anwesenheit sei erforderlich, um seine Aussage zu bestätigen. Als ich erschien, war einer der Freunde des Gefangenen, die Pharmakologie, anwesend und bemühte sich darum, dem Gefangenen zu helfen, dem Arm der Gerechtigkeit, das heißt dem sogenannten Naturgesetz, zu entkommen. Aber mein Erscheinen mit einer Nachricht der Gesundheitsbehörde änderte das Vorhaben der Pharmakologie und sie entschied sofort, der Gefangene müsse sterben. Nach Abschluss der Beweisaufnahme für den Kläger, den persönlichen Sinn, erhebt sich Richter Medizin und wendet sich feierlich an die Geschworenen, die sterblichen Gemüter. Er analysiert das Vergehen, geht die Zeugenaussagen durch und erläutert das für Leberleiden geltende Gesetz. Seine Schlussfolgerung lautet, dass die Naturgesetze Krankheit tödlich machen. In Übereinstimmung mit seiner strengen Pflicht fordert der Vorsitzende Richter Medizin die Geschworenen auf, ihr Urteil nicht durch die irrationalen, unchristlichen Vorschläge der christlichen Wissenschaft beeinflussen zu lassen. Die Geschworenen sollten in solchen Fällen nur die Beweismittel des persönlichen Sinnes gegen den sterblichen Menschen gelten lassen. Während der Richter weiterspricht, wird der Gefangene unruhig. Sein gelbliches Gesicht erbleicht vor Furcht und ein Ausdruck der Verzweiflung und des Todes befällt ihn. Der Fall wird den Geschworenen übergeben. Eine kurze Beratung folgt und die Geschworenen fällen ihr Urteil. Schuldig des Leberleidens ersten Grades. Richter Medizin schreitet dann zur Verkündung des formellen Todesurteils über den Gefangenen. Weil er seine Nächsten wie sich selbst geliebt hat, ist der sterbliche Mensch der Nächstenliebe im ersten Grade schuldig und das hat ihn veranlasst, die zweite Straftat zu begehen, das Leberleiden, das von den materiellen Gesetzen als Totschlag geahndet wird. Für dieses Verbrechen wird der sterbliche Mensch dazu verurteilt, zu Tode gefoltert zu werden. Gott sei deiner Seele gnädig, lautet der feierliche Schlusssatz des Richters. Der Gefangene wird dann in seine Zelle, das Krankenbett, zurückgeschickt und die scholastische Theologie wird herbeigerufen, damit sie die in Schrecken versetzte Auffassung von Leben, Gott, die unsterblich sein muss, auf den Tod vorbereite. Aber siehe, Christus Wahrheit, der Geist des Lebens und der Freund des sterblichen Menschen, kann jene Gefängnistüren weit öffnen und den Gefangenen befreien. Auf den Schwingen der göttlichen Liebe kommt mit Windeseile eine Nachricht. Hinrichtung aufschieben, Gefangener ist nicht schuldig. Bestürzung erfüllt den Gefängnishof. Einige rufen, das ist gegen Gesetz und Gerechtigkeit. Andere sagen, Das Gesetz Christi hebt unsere Gesetze auf. Lasst uns Christus folgen. Nach vielem Debattieren und vielem Widerstand wird die Genehmigung für eine Untersuchung vor dem Gericht des Geistes erlangt, wo es der christlichen Wissenschaft gestattet ist, als Rechtsbeistand für den unglücklichen Gefangenen aufzutreten. Zeugen, Richter und Geschworene, die in der vorangegangenen Instanz des Irrtums aufgetreten waren, werden jetzt vor das Gericht der Gerechtigkeit und der ewigen Wahrheit geladen. Bei der Eröffnung des Verfahrens »Sterblicher Mensch gegen persönlicher Sinn« betrachtet der Anwalt des sterblichen Menschen den Gefangenen mit äußerstem Mitgefühl. Die ernsten Augen des Anwalts, von Hoffnung und Triumph erfüllt, blicken feierlich nach oben. Dann wendet sich die christliche Wissenschaft unvermittelt an das hohe Gericht und eröffnet die Beweisführung für die Verteidigung. Der Untersuchungsgefangene ist zu Unrecht verurteilt worden. Sein Prozess war eine Tragödie und ist moralisch rechtswidrig. Der sterbliche Mensch hat in dem Verfahren keinen geeigneten Anwalt gehabt. Alle Zeugenaussagen standen auf Seiten des persönlichen Sinnes und wir werden diese unfaire Verschwörung gegen die Freiheit und das Leben des Menschen ans Licht bringen. Die einzige gültige Aussage in dem Verfahren zeigt, dass das angebliche Verbrechen niemals begangen worden ist. Dem Gefangenen wird nichts nachgewiesen, worauf Tod oder Fesseln steht. Hohes Gericht, die Vorinstanz hat den sterblichen Menschen zum Sterben verurteilt, aber Gott hat den Menschen unsterblich und nur Geist gegenüber verantwortlich gemacht. Jenes Gericht versagte dem Körper die Gerechtigkeit und verwies den unsterblichen Geist des Menschen an die himmlische Gnade. An Geist, der Gott selbst ist und der einzige Gesetzgeber des Menschen ist. Wer oder was hat gesündigt? Hat der Körper ein Verbrechen begangen oder das sterbliche Gemüt? Der Anwalt falscher Auffassung vertrat die Meinung, der Körper solle sterben, während Hochwürden Theologie das bewusste sterbliche Gemüt, das allein der Sünde und des Leidens fähig ist, trösten wollte. Der Körper beging kein Verbrechen. Dem höheren Gesetz gehorchend hat der sterbliche Mensch seinem Mitmenschen geholfen. Eine Tat, die Gutes für ihn wie auch für andere bewirken sollte. Das Gesetz unseres obersten Gerichts bestimmt, wer sündigt, soll sterben. Aber gute Taten sind unsterblich. Sie bringen Freude statt Kummer, Wohlbefinden statt Schmerz und Leben statt Tod. Wenn das Leberleiden dadurch begangen wurde, dass Gesundheitsgesetze mit Füßen getreten wurden, dann war das eine gute Tat. Denn der Vertreter dieser Gesetze ist ein Gesetzloser, ein Zerstörer der Freiheit und der Rechte des sterblichen Menschen. Die Gesundheitsgesetze sollten zum Tode verurteilt werden. In Ausübung einer Liebe, die die Erfüllung des Gesetzes ist, am Schmerzenslager zu wachen, anderen zu tun, wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen. Das ist keine Übertretung von Gesetzen. Denn keine Forderung, weder eine menschliche noch eine göttliche, rechtfertigt es, einen Menschen für richtiges Handeln zu bestrafen. Wenn die Sterblichen sündigen, entscheidet unser oberster Richter nach dem Billigkeitsrecht, welche Strafe der Sünde gebührt, und der sterbliche Mensch kann nur für seine Sünde leiden. Dem Gesetz des Geistes, Gottes, zufolge, kann er für nichts anderes bestraft werden. Welche Rechtsgrundlage hatte der Vorsitzende Richter Medizin. Dann in diesem Fall. Mit den Worten der Bibel könnte ich zu ihm sagen, sitzt du da, um zu richten nach dem Gesetz und befiehlst zu schlagen gegen das Gesetz? Die einzige Rechtsprechung, der sich der Gefangene unterwerfen kann, ist die von Wahrheit, Leben und Liebe. Wenn diese ihn nicht verurteilen, dann soll auch Richter Medizin ihn nicht verurteilen. Und ich beantrage, dass dem Gefangenen die ihm widerrechtlich entzogene Freiheit zurückgegeben wird. Der Hauptzeuge, der Beamte der Gesundheitsgesetze, sagte unter Eid aus, dass er Augenzeuge der guten Taten gewesen sei, für die der sterbliche Mensch zum Tod verurteilt worden ist. Dieser Gesundheitsbeamte verschwand, nachdem er ihn an eure Gesetze verraten hatte, um dann jedoch beim Prozess gegen den sterblichen Menschen als Zeuge für den persönlichen Sinn, ein Mörder, wieder aufzutauchen. Euer oberstes Gericht muss feststellen, dass der Gefangene in der Nacht des angeblichen Vergehens im Rahmen des göttlichen Gesetzes gehandelt und es beachtet hat. An diesen Vorschriften hängt das ganze Gesetz und Zeugnis. Jemandem in Christi Namen einen Becher mit kaltem Wasser zu geben, ist ein christlicher Dienst. Wenn der sterbliche Mensch sein Leben lässt für eine gute Tat, sollte er es wiederfinden. Solche Taten haben ihre eigene Rechtfertigung und stehen unter dem Schutz des Höchsten. Vor der Nacht seiner Verhaftung hatte der Gefangene zwei angebliche Freunde zu sich gerufen, die Pharmakologie und die Physiologie, weil sie verhindern sollten, dass er sich des Leberleidens schuldig mache und er dadurch vor der Verhaftung bewahrt werde. Aber sie brachten die Furcht mit, den Sheriff, der das Resultat beschleunigte, das zu verhindern sie gerufen worden waren. Es war die Furcht, die dem sterblichen Menschen Handschellen anlegte und ihn jetzt bestrafen will. Ihr habt dem sterblichen Menschen keine Wahl gelassen. Er musste eurem Gesetz gehorchen, dessen Folgen fürchten und für seine Furcht bestraft werden. Seine Freunde kämpften sehr darum, den Gefangenen vor der Strafe zu bewahren, die sie jedoch für verdient hielten. Aber sie wurden genötigt zuzulassen, dass er in Gewahrsam genommen, angeklagt und verurteilt wurde. Daraufhin saß Richter Medizin zu Gericht über den Fall und verlangte im Wesentlichen von den Geschworenen, 12 sterblichen Gemütern, den Gefangenen schuldig zu sprechen. Der Vorsitzende verurteilte den sterblichen Menschen genau für die Taten zum Tode, die das göttliche Gesetz vom Menschen fordert. So wertete das Gericht des Irrtums den Gehorsam gegen das Gesetz der göttlichen Liebe als Ungehorsam gegen das Gesetz des Lebens. Mit der Behauptung, den sterblichen Menschen beim rechten Handeln zu schützen, fällte jenes Gericht ein Todesurteil für rechtes Handeln. Der Nerv, einer der Hauptzeugen, sagte aus, dass er einer der Herrscher des Körpers sei, der Provinz, in der der sterbliche Mensch wohnt. Er sagte auch aus, dass er mit dem Kläger eng befreundet sei und wisse, dass der persönliche Sinn die Wahrheit spreche, dass er den Menschen kenne und dass der Mensch zum Bild und Gleichnis Gottes gemacht, aber ein Krimineller sei. Das ist eine hinterhältige Verleumdung des Schöpfers des Menschen. Es besudelt den guten Ruf der Allmacht. Es weist auf vorsätzliche Bosheit hin, auf die Entschlossenheit, den Menschen im Interesse des persönlichen Sinnes zu verurteilen. Vor dem Gericht der Wahrheit, in Gegenwart der göttlichen Gerechtigkeit, vor dem Richter unseres höheren Gerichtshofes, dem obersten Gerichtshof des Geistes und vor seinen Geschworenen, den geistigen Sinnen, erkläre ich, dass dieser Zeuge, der Nerv, keinerlei Intelligenz oder Wahrheit hat und ein falscher Zeuge ist. Der Mensch durch sich selbst zerstört, das Zeugnis der Materie geachtet, dem Geist kein Gehör geschenkt, Seele als Krimineller, wenn auch der Gnade anbefohlen, der hilflose, unschuldige Körper gemartert. Das enthalten die grausamen Akten eures Gerichts des Irrtums. Und ich beantrage, dass der oberste Gerichtshof des Geistes dieses Urteil aufhebt. Hier rief der gegnerische Anwalt die falsche Auffassung, die christliche Wissenschaft wegen Missachtung des Gerichts zur Ordnung. Verschiedene Würdenträger, die Pharmakologie, die Anatomie, die Physiologie, die scholastische Theologie und die Rechtswissenschaft, erhoben die Frage, ob die christliche Wissenschaft für solch anmaßende Ungesetzlichkeit vom Gerichtsverfahren ausgeschlossen werden solle. Sie erklärten, die christliche Wissenschaft setze sich über gerichtliche Maßnahmen eines ordnungsgemäß konstituierten Gerichts hinweg. Aber Richter Gerechtigkeit vom obersten Gerichtshof des Geistes wies ihre Einwände mit der Begründung zurück, ungerechte Verfahrensweisen seien vor dem Gericht der Wahrheit nicht zulässig, das über dem untergeordneten Gericht des Irrtums steht. Der Anwalt, die christliche Wissenschaft, las dann gewisse Auszüge über die Rechte des Menschen aus dem höchsten Gesetzbuch der Bibel und bemerkte, dass die Bibel eine bessere Autorität sei als Blackstone. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden. Wenn jemand mein Wort hält, dann wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Dann überführte die christliche Wissenschaft den Zeugen Nerv des Meineids. Statt ein Herrscher in der Provinz des Körpers zu sein, in der der sterbliche Mensch wohnen soll, war der Nerv ein aufsässiger Bürger, der Amtsanmaßung begeht und falsche Zeugenaussagen gegen den Menschen macht. Die christliche Wissenschaft wandte sich plötzlich an den persönlichen Sinn, der inzwischen verstummt war, und fuhr fort. Im Namen des allmächtigen Gottes verlange ich ihre Verhaftung wegen dreier eindeutiger Straftatbestände, nämlich Meineid, Verrat und Verschwörung gegen die Rechte und das Leben des Menschen. Dann fuhr die christliche Wissenschaft fort. Ein anderer, ebenso unzuverlässiger Zeuge sagte, dass in der Nacht des Verbrechens die krankhafte Sekretion ein Gewand aus pelzigem Belag über ihm ausgebreitet habe, wohingegen die Tatsachen in diesem Fall beweisen, dass dieser Belag eine fremde Substanz ist, die von der falschen Auffassung, dem Anwalt des persönlichen Sinnes, importiert wurde, der in Partnerschaft mit dem Irrtum steht und die Produkte des Irrtums an der Inspektion der Regierungsbeamten der Seele vorbei in den Markt hineinschmuggelt. Als das Gericht der Wahrheit die belegte Zunge aufrief, um sie zu überprüfen, verschwand sie, und man hörte nie wieder etwas von ihr. Die krankhafte Sekretion ist weder Importeur noch Händler für pelzige Beläge. Aber wir haben die Erklärung der Pharmakologie über die Herstellung dieses Belages gehört, und wir wissen, dass die krankhafte Sekretion gute Beziehung zu der Firma persönlicher Sinn, Irrtum und Co. hat, von der sie bezahlt wird und deren Produkte sie auf den Markt bringt. Es sei ferner bekannt gemacht, dass die falsche Auffassung, die der Anwalt des Klägers persönlicher Sinn ist, Einkäufer dieser Firma ist. Er produziert für sie, unterhält ein Vorratslager und wirbt weit und breit für seine Auftraggeber. Der Tod sagte aus, dass er sich nicht in der Provinz des Körpers aufhielt, als eine Nachricht der falschen Auffassung eintraf, die ihm befahl, an dem Mord teilzunehmen. Dieser Aufforderung folgend begab sich der Tod dahin, wo das Leberleiden auftrat, und verscheuchte die Pharmakologie, die den Gefangenen bei dem Versuch, ihn zu retten, gerade fesselte. Es stimmt, dass die Pharmakologie ein irregeführter Teilnehmer an der Untat war, für die der Gesundheitsbeamte den sterblichen Menschen, der doch unschuldig war, in Gewahrsam hielt. Die christliche Wissenschaft wandte sich von den beschämten Zeugen ab, ihre Worte zuckten wie Blitze über die verstörten Gesichter der Würdenträger, scholastische Theologie, Pharmakologie, Physiologie, blinder Hypnotismus und verkappter persönlicher Sinn. Und sie sagte: Gott wird euch schlagen, ihr getünchten Wände, weil ihr in eurer Unwissenheit dem unglücklichen sterblichen Menschen geschadet habt, der bei seinem Kampf gegen das Leberleiden und den Tod eure Hilfe gesucht hatte. Ihr kamt ihm nur zu Hilfe, um ihm ein Verbrechen anzuhängen, dessen er unschuldig war. Ihr habt die Furcht und die Gesundheitsgesetze unterstützt und gefördert. Ihr habt den sterblichen Menschen verraten, während ihr gleichzeitig erklärt habt, Krankheit sei Gottes Diener und der rechtmäßige Vollstrecker seiner Gesetze. Unsere höheren Vorschriften erklären euch alle, Zeugen, Geschworene und Richter, zu Straftätern, die das Urteil erwartet, dass der allgemeine Fortschritt und die göttliche Liebe fällen werden. Wir senden unsere besten Detektive an alle Orte, die von Krankheit heimgesucht sein sollen. Aber wenn sie zur Stelle sind, erfahren sie, dass Krankheit niemals dort gewesen ist. Denn es ist unmöglich, dass sie ihren Nachforschungen entgehen könnte. Euer materielles Gericht der Irrtümer wurde bei der Verurteilung des sterblichen Menschen wegen Missachtung von Gesundheitsregeln durch die schmierigen Machenschaften des Anwalts falsche Auffassung manipuliert, den Wahrheit vor den obersten Gerichtshof des Geistes bringt, damit er für sein Verbrechen gerade steht. Die krankhafte Sekretion wird gelehrt, wie man durch Schlaf die Vernunft zum Narren halten kann, bevor sie die Sterblichen ihren falschen Göttern opfert. Die sterblichen Gemüter sind durch euren Anwalt die falsche Auffassung getäuscht und dahingehend beeinflusst worden, den sterblichen Menschen schuldig zu sprechen und dem Tod auszuliefern. Gute Taten werden zu Verbrechen gemacht, für die ihr Strafen verhängt. Aber kein Verzerren der Gerechtigkeit kann aus Ungehorsam gegen die sogenannten Gesetze der Materie, Ungehorsam gegen Gott oder einen Fall von Totschlag machen. Selbst das Strafrecht hält Totschlag unter dem Druck der Umstände für entschuldbar. Welche größere Rechtfertigung kann nun eine Tat haben als die, dass sie dem Guten des Nächsten dient? Warum also im Namen der mit Füßen getretenen Gerechtigkeit verurteilt ihr den sterblichen Menschen dafür, dass er im Gehorsam gegen das göttliche Gesetz seinen Mitmenschen mit dem versorgt, was er nötig braucht? Ihr könnt den Erlass des obersten Gerichtshofes nicht mit Füßen treten. Dem sterblichen Menschen steht es zu, sich um Berufung einzulegen, an Geist, Gott zu wenden, der nur wegen Sünde verurteilt. Die falschen und ungerechten Auffassungen eurer menschlichen mentalen Gesetzgeber zwingen diese dazu, niederträchtige Gesetze über Krankheit und dergleichen zu erlassen und dann den Gehorsam gegen diese Gesetze zu strafbaren Handlungen zu machen. In Gegenwart des obersten Gesetzgebers, vor dem Gericht der Wahrheit und in Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetzbuch weise ich die falsche Aussage des persönlichen Sinnes zurück. Ich beantrage, dass ihm untersagt werde, gegen den sterblichen Menschen irgendwelche weiteren Verfahren einzuleiten, um sie vor dem Gerichtshof des materiellen Irrtums zu verhandeln. Ich appelliere an die gerechten und billigen Entscheidungen des göttlichen Geistes, dem sterblichen Menschen die Rechte zurückzugeben, deren er beraubt worden ist. Hier schloss der Verteidiger und der Vorsitzende des obersten Gerichtshofes, der alle Gesetze und Beweise erfasst und definiert, erklärte gütig und beeindruckend nach seinem Gesetzbuch der Bibel, dass jedes sogenannte Gesetz, das etwas anderes als Sünde bestraft, null und nichtig ist. Er entschied auch, dass es dem Kläger, dem persönlichen Sinn, nicht gestattet wird, irgendwelche Verfahren vor das Gericht der Seele zu bringen, dass ihm aber lebenslängliches Schweigen auferlegt wird und dass er wegen einer möglichen Versuchung hohe Sicherheiten für gutes Benehmen bieten muss. Der Vorsitzende schloss seine Ausführungen wie folgt. Die Einrede der falschen Auffassung erachten wir für nicht der Anhörung wert. Lasst alles, was die falsche Auffassung äußert, jetzt und für alle Zeiten sang- und klanglos vergessen sein. Nach unserem Gesetzbuch ist das materielle Gesetz ein Lügner, der nicht gegen den sterblichen Menschen aussagen kann, noch kann Furcht den sterblichen Menschen verhaften oder Krankheit ihn ins Gefängnis werfen. Unser Gesetz lehnt es ab, einen Menschen als krank oder sterbend zu betrachten, sondern sieht ihn immer als das Bild und Gleichnis seines Schöpfers. Geist, der die Aussage des persönlichen Sinnes und die Anordnungen des Gerichts des Irrtums zugunsten der Materie umkehrt, entscheidet zugunsten des Menschen und gegen die Materie. Weiterhin empfehlen wir, dass die Pharmakologie die christliche Wissenschaft annimmt und dass Gesundheitsgesetze, Mesmerismus, Hypnotismus, orientalische Zauberei und esoterische Magie durch die Hand unseres Sheriffs Fortschritt öffentlich hingerichtet werden. Das oberste Gericht entscheidet zugunsten der Intelligenz, dass kein Gesetz außerhalb des göttlichen Gemüts den sterblichen Menschen strafen oder belohnen kann. Eure persönlichen Geschworenen im Gericht des Irrtums sind Mythen. Euer Anwalt, falsche Auffassung, ist ein Betrüger, der die sterblichen Gemüter überredet, ein Urteil gegen Gesetz und Evangelium zu fällen. Der Kläger, der persönliche Sinn, wird in unserem Buch der Bücher als Lügner geführt. Unser großer Lehrer der mentalen Rechtswissenschaft spricht von ihm auch als einem Mörder von Anfang an. Vor dem Gerichtshof des göttlichen Geistes gibt es keine Verfahren wegen Krankheit. Dort hält man den Menschen nicht für schuldig, physische Gesetze übertreten zu haben, denn es gibt keine solchen Gesetze. Unser Gesetzbuch ist geistig Unsere Regierung ist göttlich. Der Richter aller Welt, sollte der nicht gerecht richten? Die Geschworenen, die geistigen Sinne, einigten sich sofort auf ein Urteil und durch den weiten Gerichtssaal der Kammer des Geistes hallte der Ruf, nicht schuldig. Darauf erhob sich der Gefangene, wiederhergestellt, stark und frei. Als er seinem Verteidiger der christlichen Wissenschaft die Hand schüttelte, bemerkten wir, dass die gelbliche Farbe der Haut und die Schwäche verschwunden waren. Seine Haltung war aufrecht und selbstbewusst. Sein Gesicht strahlte vor Gesundheit und Glück. Die göttliche Liebe hatte die Furcht ausgetrieben. Der sterbliche Mensch trat hervor, nicht mehr krank und gefangen, seine Füße lieblich auf den Bergen, wie die eines Boten, der gute Nachricht bringt. Weder tierischer Magnetismus noch Hypnotismus gehen in die Praxis der christlichen Wissenschaft ein, in der die Wahrheit nicht umgekehrt werden kann. Die Umkehrung des Irrtums hingegen wahr ist. Eine verbesserte Auffassung kann nicht in ihren alten Zustand zurückkehren. Wenn Christus eine Vorstellung von Sünde oder Krankheit in eine bessere Auffassung verwandelt, dann löst sich diese Auffassung in geistiges Verständnis auf und Sünde, Krankheit und Tod verschwinden. Christus, Wahrheit, gibt den Sterblichen zeitweilige Nahrung und Kleidung, bis das Materielle durch das Ideale umgewandelt ist und verschwindet und der Mensch geistig gekleidet und ernährt wird. Paulus sagt, erarbeitet eure eigene Erlösung mit Furcht und Zittern. Jesus sagte, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Diese Wahrheit ist christliche Wissenschaft. Christliche Wissenschaftler, seid euch selbst ein Gesetz, damit euch die mentale Malpraxis nicht schaden kann. Weder im Schlaf noch im Wachen.